Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Podcast von und mit Maja. In der heutigen Folge habe ich mal ein Thema aus der Umweltchemie ausgekramt. Und zwar schauen wir uns die Licht- und Photochemie in der Atmosphäre ein bisschen genauer an. Licht spielt in der Atmosphärenchemie nämlich eine wichtige Rolle, da es die Energie liefert, die chemische Reaktion initiiert. Eine kleine Grafik, die nochmal den Aufbau der Atmosphäre und deren verschiedene Gase widerspiegelt, findet ihr wie immer auf meinem Instagram-Account @darfs_ein_bisschen_chemie_sein. Ja, ich weiß, sehr viele Unterstriche. Alle Infos sind auch in den Shownotes verlinkt, da müsst ihr dann nur noch auf einen kleinen Link klicken. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr da vorbeischaut. So, zurück zum Thema. Licht initiiert Reaktionen und ist essentieller Bestandteil der Atmosphärenchemie. Ohne Sonnenlicht würde es zum Beispiel kein Ozon in der Stratosphäre geben, beziehungsweise, das stimmt wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber so wie wir das kennen, würde es wahrscheinlich nicht geben. Auf diese Reaktion gehe ich aber später nochmal detailliert ein, also ich gehe später nochmal detailliert auf den Auf- und Abbau von Ozon in der Stratosphäre ein. Ja, was ist überhaupt Licht und ist Licht gleich Licht und wieso liefert es überhaupt Energie? Fragen über Fragen, die ich natürlich jetzt beantworte. Also, die wichtigsten Kenngrößen von Licht als Reaktionspartner in einer chemischen Reaktion sind dessen Wellenlänge, die Intensität und ob es von einem Molekül absorbiert werden kann. In diesen drei Eigenschaften stecken zwei Dinge, die durch den Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts direkt erklärt werden können. Nämlich, Licht hat eine Wellenlänge, ist sowohl Welle, aber dadurch, dass es absorbiert werden kann, ist es auch Teilchen. Und diese Lichtteilchen, die absorbiert werden, nennt man Photonen. Zusatzmaterial zum Welle-Teilchen-Dualismus findet ihr auf meinem Patreon-Account. Auch hierzu sind alle Infos in den Shownotes. Auch hier würde es mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mich da unterstützt. Das Photon wird absorbiert. Ja, das sagt man so, das stimmt auch, aber hier ist vor allem wichtig hervorzuheben, was Absorption überhaupt bedeutet, nämlich einen Energietransfer. Das Teilchen oder Molekül in der Atmosphäre nimmt nämlich die Energie des Photons auf, absorbiert sie und kommt dadurch in einen angeregten Zustand, beziehungsweise die Elektronen des Teilchens oder Molekül kommen in einen angeregten Zustand. Wer hierzu nochmal ein kleines Bild zur Gedankenstütze braucht, der sollte sich nochmal das Bohrsche Atommodell heranziehen. In diesem sind die Elektronen in Schalen angeordnet, und zwar um den positiven Atomkern. Die Elektronen können nur in eine energetisch höhere Schale gelangen, wenn sie die nötige Energie dafür haben. Diese bekommen sie zum Beispiel durch Absorption eines Photons. Was man hier an dieser kurzen Erklärung aber auch erkennt, ist, welche Bedingung für diese Absorption herrschen muss. Diese ist nämlich, dass das Photon genug Energie haben muss, um die Differenz zwischen der niedrigen und der höheren Schale zu überbrücken. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Licht hat eine Wellenlänge und kann von einem Teilchen absorbiert werden. Dieser Zusammenhang entsteht durch den Welle-Teilchen-Dualismus. Licht ist in der Photochemie wichtig, da es hier als Energiequelle für Reaktionen gilt und auch diese Reaktion initiiert. Und wie viel Energie hat Licht dann eigentlich? Um herauszufinden, welches Licht welche Energie hat, teilt man Licht der Wellenlänge nach in das elektromagnetische Spektrum ein. Denn je länger die Wellenlänge des Lichts ist, desto weniger Energie hat es. Mal so salopp gesagt. Röntgenstrahlen haben Wellenlängen von 0,01 bis 100 Angström. Ein Angström sind 10 hoch minus 10 Meter. Das ist so eine ganz typische Chemikerinneneinheit. Und Röntgenstrahlung hat sehr viel Energie. Das kennen wir ja auch aus dem Alltag. UV-Strahlung, die liegt so im Bereich von 100 bis 400 Nanometern. Die ist auch noch ziemlich stark, weswegen wir unsere Haut auch mit Sonnencreme vor ihr schützen. Sichtbares Licht im Bereich von 400 Nanometern bis 700 Nanometer hat auch noch relativ viel Energie und regt zum Beispiel Prozesse wie die Photosynthese in Pflanzen an. Danach kommen wir schon in richtig lange Wellenlängenbereiche mit Infrarotstrahlung, die zwischen 780 Nanometern und 50 Mikrometer lang ist und Molekülschwingungen anregen kann, bis hin zu Mikrowellen, die 0,1 bis 100 Zentimeter lang sind und Molekülrotationen anregen. Ja, danach kommen dann noch Radiowellen, die unter anderem für meine geliebte NMR-Methode, also Nuclear Magnetic Resonance, genutzt werden, und Niederfrequenzwellen, die sind aber in der Atmosphäre jetzt nicht so relevant. Jetzt haben wir schon gesagt, dass die Energie des Lichts abnimmt, je länger dessen Wellenlänge ist. Das kann man sich übrigens ganz leicht durch die Energiegleichung E ist gleich H mal C geteilt durch Lambda herleiten. H ist das Langsche Wirkungsquantum, C die Lichtgeschwindigkeit und Lambda die Wellenlänge des Lichts. Lambda ist im Nenner. Wenn Lambda also besonders groß ist, dann wird durch eine besonders große Zahl geteilt und das Gesamtergebnis dadurch kleiner. Um in den geliebten Kuchenbild aus der Schule zu bleiben, ein Fünftel ist mehr als ein Zehntel, also eins von fünf Pizzastücken ist größer als eins von zehn. Ich denke aber, dass das eigentlich bereits alle wissen. Ich liebe es nur anhand von Formeln, dass man also irgendwie mir so Sachen herzuleiten, weil man daran wirklich sofort Dinge erkennen kann und wie die zusammenhängen. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal kurz erläutert. Aber ja, ich traue jedem von den HörerInnen hier zu, dass sie das eigentlich wissen. Ja, jetzt schauen wir uns mal praktische Prozesse in der Erdatmosphäre an. Vorhin habe ich auch bereits davon gesprochen, dass eine gewisse Energie benötigt wird, um ein Elektron aus einer energetisch tieferen Schale in eine energetisch höhere Schale anzuregen. Genauso verhält es sich auch mit Bindungen von zum Beispiel molekularem Sauerstoff in der Atmosphäre. Um die Bindung der beiden Sauerstoffe O2 durch Licht zu brechen, muss das Licht mindestens ja diese Bindungsenergie aufbringen. In unserer Gleichung kann man für E die Bindungsenergie einsetzen und nach der Wellenlänge umstellen. Und dann bekommt man die Wellenlänge mit der mindestens benötigten Energie heraus. Im Falle von Sauerstoff wären das dann eine Wellenlänge von 243 Nanometer, die eben diese zwei Sauerstoffatome voneinander teilt. Also eine Wellenlänge im UV-Bereich und diese Wellenlängen gelangen ja ohne Probleme in die Stratosphäre. Wichtig ist auch, dass die Photonen wirklich mit dem Reaktionspartner interagieren, also auch wirklich absorbiert werden. Hierbei verhält sich die Lichtabsorption proportional zur Konzentration und Wegstrecke des Photons im absorbierenden Medium. Übertragen auf unser Beispiel Konzentration von molekularem Sauerstoff und Dicke der Atmosphäre in Metern. Der Zusammenhang ist ja auch irgendwie klar. Je höher die Konzentration der absorbierenden Moleküle ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese den Weg der Photonen kreuzen. Die Fähigkeit zur Lichtabsorption kann man durch das Lambert-Beersche Gesetz beschreiben, mit dem man die optische Dichte ermitteln kann. Das wird wirklich für alles Mögliche genutzt. Ich habe zum Beispiel den OD-Wert als Orientierung für die Dichte an Zellen meiner Bakterienkultur im flüssigen Medium benutzt. Mit meinem Laborpartner habe ich aber auch in einem Praktikumsversuch mal über den OD-Wert die Kinetik irgendeiner Reaktion bestimmt. Da haben wir dann den OD über die Zeit gemessen und daran eben ein paar Rechnungen gemacht. Also das Gesetz wird euch noch häufiger in den Naturwissenschaften begegnen, ist aber wirklich eines der leicht verständlichen, weswegen ich da jetzt nicht noch weiter drauf eingehen werde. Machen wir mal lieber weiter mit Lichtabsorption in der Umweltchemie. Wieso ist sie hier überhaupt relevant? Lichtabsorption hilft zu erklären, welche Wellenlängen des Sonnenlichts in der Atmosphäre zur Verfügung stehen, um chemische Reaktionen zu initiieren. Daraus kann man dann schließen, welche Energie zur Verfügung steht. Die Sonne strahlt ja über einen großen Wellenlängenbereich, das haben wir am Anfang bereits besprochen, aber zum Beispiel UV-Wellen erreichen kaum die Oberfläche, sondern werden von der Stratosphäre absorbiert. Das ist wirklich essentiell für das Leben auf der Erde, denn ohne die Stratosphäre würde das Leben auf der Erde ziemlich von der Sonne gegrillt werden. Außerdem sind photochemische Prozesse in der Atmosphäre jahreszeitenabhängig. Das hängt damit zusammen, dass der Photonenfluss nicht immer gleich ist, sondern mit der Breite und Position der Sonne am Himmel zusammenhängt. Dass Sauerstoff gespalten wird, wissen wir ja jetzt. Doch welche Moleküle in der Atmosphäre werden ebenfalls photolysiert? Zum Beispiel Stickstoffdioxid, NO2, das zu NO, Stickstoffmonoxid und elementarem Sauerstoff gespalten wird. Prominentestes Molekül ist aber sicher das gute alte Ozon. Ozon besteht aus drei Sauerstoffmolekülen, die V-förmig miteinander verbunden sind. Es ist ein hellblaues Gas, das einen ziemlich niedrigen Siedepunkt hat, nämlich von minus 110 Grad Celsius. Das muss man dazu sagen, nicht Kelvin oder sowas, sondern Celsius. Es ist extrem reaktiv und verursacht bei Menschen beim Einatmen Atemwegserkrankungen. Das ist das schlechte Ozon, das Bestandteil des Smogs ist. Das gute Ozon ist in der Atmosphäre und bildet in der Stratosphäre die Ozonschicht, die uns vor UV-Strahlung schützt, da Ozon bei 200 bis 300 Nanometern das Sonnenlicht absorbiert. Und jetzt kommt etwas für die ganz Interessierten unter euch. Die anderen können aber natürlich auch weiterhin sehr gerne zuhören. Und zwar wird Ozon in der Atmosphäre ständig auf- und abgebaut, weil es eben so reaktiv ist. Der dominanteste Mechanismus ist hierbei die Chapman-Reaktion. Diese beschreibt folgenden Mechanismus. Molekularer Sauerstoff wird durch Licht zu zwei elementaren Sauerstoffen gespalten. Ein Sauerstoffatom reagiert dann mit molekularem Sauerstoff und einem weiteren Reaktionspartner zu Ozon und einem angeregten Reaktionspartner. Das Ozon wird dann durch Licht wieder zu molekularem und elementarem Sauerstoff gespalten und kann dann mit einem weiteren Sauerstoffatom zu zweimal elementaren Sauerstoffatomen weiter reagieren. Den ganzen Mechanismus gibt es aber auch nochmal in Schriftform auf Instagram, falls ihr da jetzt gerade nicht mitgekommen seid, was ich sehr gut verstehen kann. Die Stratosphäre ist die einzige Region in der Atmosphäre, in der die Licht- und Druckverhältnisse ideal für diese Reaktionen sind. Außerdem ist sie wärmer als die Troposphäre, da durch die Anregung des weiteren Reaktionspartners dieser eine erhöhte Schwingungsenergie bekommt und dadurch schneller wird. Da die Temperatur ein Maß der mittleren kinetischen Energie ist und diese sich durch die schneller werdenden Teilchen erhöht, steigt auch die Temperatur. Als Beobachter sagt man dann Wärme dazu. Hierzu mache ich aber auch nochmal eine explizite Folge, in der die Zusammenhänge etwas klarer werden. Außerdem bezieht sich die Proportionalität zwischen der kinetischen Energie und der Temperatur auf ideale Gase und nicht reale Gase. Aber ich denke, die Grundidee sollte schon irgendwie klar werden, warum da die Energie steigt und warum es dann auch dadurch wärmer wird. Und damit sind wir sogar schon am Ende dieser 6. Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und ihr seid bis zum Ende dabei geblieben. Folgt mir gerne bei Instagram oder Patreon. Gerade bei Patreon gibt es viele exklusive Einblicke hinter die Kulissen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Derzeit schreibe ich einen Wochenbericht jedes Mal ins Nirvana. Also ja, kommt gerne vorbei, schaut mal gerne rein. Alle Infos und auch meine Mail findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr gerne immer Feedback hinterlassen, würde mich auch freuen. Und dann sage ich liebe Grüße und bis bald, eure Maja.